Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 349. Ich bin Tobi, ich lese euch heute wieder ein bisschen Elfenmärchen vor. Davor gibt es den Rilke der Woche und der passt heute so richtig gut zu dem, womit ich meinen heutigen USA-Reise-Tagebericht abschließe. Denn natürlich gibt es heute Teil 3 des Berichts meiner USA-Reise und der Tag, über den ich heute berichte, der endet mit Nachtfotografie. Wie sollte es anders sein? Und das Gedicht Rilke der Woche heißt heute Abendschweigen und es geht auch um Sterne und Dunkelheit und so. Und das habe ich eben schon mal gelesen, denn den Rilke der Woche lese ich ja vor der Sendung einmal durch, damit ich da nicht ganz so stocke, im Gegensatz zu dem, was ich danach vorlese, also irische Elfenmärchen und Kant und das ganze Zeugs, das lese ich ja zum ersten Mal, wenn ich es euch vorlese. Es gibt da auch einen Fachbegriff für Prima Vista, war das, glaube ich, ne? Zum ersten Mal gesehen. Wie auch immer. Genau. Vorab aber, bevor ich auf den USA-Reisebericht komme, nochmal ganz kurz, wie es mir gerade geht. Denn heute geht es mir richtig, richtig gut. Und das ist bemerkenswert, weil es mir die letzten 2 Wochen nicht ganz so gut ging. Ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat. Ich habe es ja auch, glaube ich, erwähnt. Ich kam von meiner USA-Reise wieder und hatte erstmal einen massiven Jetlag. War die erste Woche relativ platt. Die ersten Tage ganz doll platt und dann dachte ich, es geht wieder und dann aber wieder sehr platt. Es stellte sich raus, ich habe mir halt eine schöne Erkältung zugezogen. So grippaler Infektmäßig, den ich dann auch hier zu Hause erstmal auskurieren musste und das hat sich halt schon irgendwie blöd angefühlt, so ja, irgendwie geplättet. Jetzt bin ich aber wieder gesund genug zum Arbeiten auf jeden Fall und ich fühle mich auch wieder frischer, habe keine Kopfschmerzen mehr und dazu kommt im Moment ein goldener Herbst, wie er im Buche steht sozusagen. Also wir haben hier ganz fantastisches Wetter in Norddeutschland zurzeit mit Sonnenschein und Wind, wie ich es mag. Und ja, das ist richtig schön und das baut mich total auf. Ich bin heute Morgen durch den eiskalten Morgennebel mit dem Fahrrad zum Bahnhof gefahren und habe es einfach nur genossen. Bin dann, obwohl ich rechtzeitig zu meiner normalen Hafenfähre, mit der ich normalerweise von den Landungsbrücken zum Fischmarkt fahre, dort war, bin ich zu Fuß gegangen, weil ich einfach Bock hatte, zu Fuß zu gehen. Und bin dann nicht, das ist eine Viertelstunde zu Fuß, ist nicht wirklich schlimm. Also mit der Fähre bin ich ein bisschen schneller, aber habe mir also die 5 Minuten, vielleicht 10 Minuten extra gegönnt, eben diese kurze Strecke an der Elbe entlang zu Fuß zu gehen, weil das Wetter einfach so schön war, ne? Und Sonnenschein und so. Und das hilft halt, die Stimmung zu heben. Und heute Mittag habe ich mich, wie ich in der Episode nach der Trennung schon mal berichtet hatte, ich treffe mich gerne mit Ex-Kollegen und Kolleginnen zum Mittagessen. Das habe ich heute gemacht mit einer Ex-Kollegin von Comedia, die dann aber auch zu Xing gekommen ist. Leider, als ich da gerade weggegangen bin, habe ich mich zum Mittagessen getroffen und zwar im bretonischen Restaurant Tibres. Und das war, da bin ich mit dem Fahrrad hingefahren von der Arbeit aus. Ich habe ja mein altes Fahrrad im Fahrradkeller der Firma stehen und bin dann in der Mittagspause schnell auf dieses Fahrrad gestiegen. Mit dem Fahrrad ist das 10 Minuten zu diesem bretonischen Restaurant, das ich euch auch schon mal ans Herz gelegt habe. Das ist eins meiner liebsten Restaurants in Hamburg und ja, sie hatte vorgeschlagen, dass wir uns da treffen und konnte durch die Sonne dorthin fahren. Und dann habe ich mich da mit einer sehr netten Kollegin, Ex-Kollegin getroffen, ein ganz nettes Gespräch geführt. Sie hat mir etwas erzählt, wovon ich vorher noch nie gehört hatte. Also wir haben viel über Sachen gesprochen, die ich schon kannte und sie war gerade in Irland mit dem Fahrrad und ich war auch schon viermal in Irland, das war alles total schön und auf einmal erzählt sie, dass sie total gerne einen Querflötenspieler hört, der gleichzeitig Beatboxt. Und ich hatte noch nie davon gehört, dass jemand gleichzeitig Querflöte spielt und Beatboxt. Und das ist aber irgendwie ein Ding. Und das kannte ich noch nicht. Und das fand ich total cool, habe ich mir hinterher angehört. Der Typ heißt Greg Patillo, glaube ich. Oder Patillo mit Doppel-T und Doppel-L. Und auf YouTube findet man relativ schnell seine Videos und er beatboxt da, während er Querflöte spielt. Und das ist noch abgefahrener als der Kram, den Jethro Tull damals gemacht hat mit Locomotive Breath. Das kennt ihr bestimmt alle. Ja, sehr spannend. Also leckerstes Essen bei sehr angenehmer Begleitung und hervorragendem Wetter und besser kann es einem eigentlich gar nicht gehen. Das fiel mir heute so auf, so nach der Anstrengung des aus den USA wiederkommen, Jetlag überwinden und so eine ätzende Erkältung irgendwie wegkriegen, ging es mir heute einfach mal ganz fantastisch und das kann man ja auch einfach mal genießen und teilen. Wollte ich hiermit getan haben. Tja, aber worum es ja eigentlich gehen soll in dieser Episode, ist auch klar, denn in den vergangenen beiden Episoden habe ich euch erzählt, wie ich durch den Yosemite Park gefahren bin und ins Death Valley und zurück. Und ja, die letzte Episode endete ja damit, dass ich dann in der Nacht oder am späten Abend nochmal am Mono Lake war, um Sternfotos zu machen, was ich auch getan habe, aber eben ohne den richtigen Vordergrund, irdischen Vordergrund zu haben. Und das wollte ich am darauf folgenden Tag, am Samstag, vermeiden, dass mir das nochmal passiert und hatte vor, den Tag über im Yosemite Park zu wandern, denn vom Autofahren hatte ich mal echt genug. Nur nach 2 Tagen fast nur im Auto sitzen oder beziehungsweise sehr viele Kilometer, besser gesagt Meilen abreisen, wollte ich einfach mal ein bisschen draußen rumlatschen. Wollte vorher aber unbedingt am Mono Lake nochmal anhalten, um die richtigen Stellen zu suchen. Angehalten habe ich das muss ich als erstes erzählen. Und zwar, bevor ich losgefahren bin, habe ich in Bishop, wollte ich frühstücken. Nun war ich da im Motel 6, da gibt es kein Frühstück, da gibt es gerade mal einen Kaffee. Ist eigentlich ganz nett, es gibt da halt kein Restaurant. Es gibt einen Empfang, ist ja kein Hotel, sondern ein Motel. Es gibt einen Empfang, wo man halt seinen Schlüssel kriegt. Und in diesem Empfang steht halt eine Kaffeekanne rum, wo man sich morgens einen Kaffee nehmen darf. Das finde ich ganz nett. Aber ich wollte gern frühstücken und ich hatte am Tag vorher so auf der Suche nach der richtigen Tankstelle, hatte ich etwas gesehen, das nannte sich Schatz Baccarü. Die haben sich irgendwie mit Doppel-K und Y mit Punkten drüber, ich weiß gar nicht, wie der Buchstabe heißt, geschrieben. Er sollte wohl so ein bisschen dänisch aussehen irgendwie, also oder zumindest skandinavisch. Und ich weiß gar nicht, wo der Ursprung dieser Familie ist, die dort Schatt heißt, also Schatt. Sind aber auch schon seit 80 Jahren dort vor Ort und haben da eine Bäckerei und ein angeblich legendäres Brot, was irgendwie Schafhirtenbrot sein sollte. Ich habe es nicht ganz genau verstanden, aber es sah aus wie eine nette Bäckerei und ich dachte, kann man mal gucken, ob man da frühstücken kann. Und bin dann da am Morgen vor der Abfahrt hingetigert und tatsächlich ist das ein relativ großer Laden, der auf der, wenn man reinkommt, auf der linken Seite ein großes Fachgeschäft eigentlich ist für Brot. Da stehen halt sehr viele Regale, so auch mitten im Raum, Regale und außenrum und hinten noch ein Tresen, wo man sich so Sandwiches machen lassen kann. Der Tresen war aber noch gar nicht geöffnet, es war noch zu früh am Morgen. Auch natürlich hervorragendes Wetter, strahlender Sonnenschein und sehr entspannte Leute. Ja, aber ja, Sandwiches gibt es wohl irgendwie erst ab mittags oder so. Aber Brot und ganz viele verschiedene Sorten Brot. Die sahen zwar alle gleich aus, aber einige hatten dann irgendwie Käse mit reingemischt und dann waren da welche mit irgendwie, ich weiß nicht, also so nicht wie in einer deutschen Bäckerei mit hier ist ein Leinensamenbrot und hier ist ein Sonnenblumenkernbrot und sonst was, sondern ich weiß es nicht so genau. Ich konnte es gar nicht so richtig einordnen. Habe das dann auch erstmal links liegen lassen, denn rechts war so, wie man sich eine Konditorei eigentlich vorstellt, so ein langer Gang an einer an einem Tresen vorbei, wo lauter Sachen ausgelegt waren, wo man sich halt was dann zusammensuchen konnte und ein paar Tische, halt ein Café eigentlich. Und da habe ich mir dann Frühstück gekauft und das war echt schwierig, was auszusuchen, denn das Angebot da war wirklich überwältigend toll. Das war nicht nur Croissant und Donuts und weiß nicht, sondern aus aller Herren Länder irgendwelche Spezialitäten. Also ich habe zum Beispiel diese schwedischen Süßgebäck-Sachen gesehen. Wie heißen die noch? Irgendwelche Rollen. So eine Art Rumkugel ist das ja, was man da bekommt. Und dann gab es, weiß nicht, Apfeltaschen in allen möglichen Formen. Und dann gab es das, was in Deutschland Berliner genannt wird und Berlin allerdings Pfannkuchen heißt. Also so ein gefülltes Gebäck mit irgendwie Marmelade drin oder eben auch Apfelmus und ja, alle möglichen Sachen an Gebäcksachen, Mohnschnecken und hast du nicht gesehen. Und teilweise mit Bezeichnungen, die ich halt gar nicht identifizieren konnte, weil es offenbar irgendwelche Spezialitäten aus Ländern waren, in denen ich noch nie war. Also wirklich vielfältig und sehr ansprechend. Ich habe mir dann dort zwei Sachen ausgesucht. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich glaube irgendwie ein Berliner tatsächlich mit so einer Apfelfüllung und irgendwas anderes noch. Und dann wollte ich halt noch einen Kaffee und dann habe ich da gesehen, okay, da steht die Kaffeemaschine, dann muss ich den wohl dort vorne bestellen. Und da gab es dann auch noch Eis, also so Kugeleis. Und da dachte ich, das ist ja auch irgendwie geil, ne? Jetzt habe ich hier so eine warme Apfeltasche und dazu eine Kugel von diesem Schokoladeneis. Das sieht ja sehr lecker aus. Da habe ich tatsächlich zum Frühstück eine Kugel Schokoladeneis zu meiner Apfeltasche mir gegönnt und einen Cappuccino und das war richtig toll. Ich stand dann da an der Kasse und um mich herum nur oder hauptsächlich ältere Leute, die offensichtlich dort lebten. Und da stand dann auch, das habe ich auch an mehreren Stellen in den USA gesehen, das schien da recht weit verbreitet zu sein. Für Senioren gibt es da halt irgendwie 10% oder 15% Preisnachlass. Man muss halt irgendwie sagen, hier, ich bin alt oder beziehungsweise, wenn die sich dann kennen, dann kennen die sich ja auch schon, dann müssen sie nicht mehr irgendwie jedes Mal den Ausweis vorzeigen, aber für Leute ab 65 Jahren gab es da irgendwie Preisnachlass. Und das haben wohl die älteren Leute, die dort in dem Ort leben, auch gern genutzt. Zumindest bildeten sich da so die, wir treffen uns morgens zum Frühstücken Gruppen und das, weiß nicht, schien alles so wie, ja, wir treffen uns hier jeden Samstag oder vielleicht auch jeden Tag, ich weiß es nicht. Es war sehr, sehr freundlich so. Und dann wollte ich da bezahlen. Ich hatte vorher noch gar nicht irgendwas mit Bargeld bezahlt in den USA. Zumindest noch nicht mit Münzen. Und da stand ich dann, wusste halt gerade nicht, was sind das alles für komische Münzen. Und dann hatte ich eine, wo Dime drauf stand und ich musste dann tatsächlich den älteren Herren, die mir fragen, was eigentlich ein Dime ist. 10 Cent, glaube ich. Ja, genau, ein Quarter ist 25 Cent. Irgendwie, ich weiß nicht mehr, was ich für eine Münze hatte. Zumindest konnte ich sie nicht einordnen. Und dann bin ich da mit zwei älteren Herren ins Gespräch gekommen, die natürlich dann auch gleich gefragt haben, wo ich denn herkomme, dass ich sowas nicht weiß. Habe ich gesagt, ja, ich komme aus Deutschland. Die haben sich total gefreut, dass ich aus Deutschland komme und dahin komme und wie es mir denn gefällt und dass mir die USA gut gefallen hat. Sie dann total gefreut und dann haben sie mich gelobt für mein Englisch und das war irgendwie, weiß ich nicht, total freundlich. So. Ich habe mich da sehr, ja, willkommen gefühlt und der Laden war toll und das Frühstück war super lecker. Das kann ich nur empfehlen, wenn ihr mal durch Bishop kommt und es ist irgendwie gerade vormittags, dann haltet in Schatzbakkerü an und gönnt euch da ein Frühstück. Tja, und in dieser wohligen Stimmung bin ich dann losgefahren Richtung Mono Lake nach Norden von Bishop aus und habt dann die Zeit im Auto genutzt, um kurz zu Hause anzurufen, zu gucken, wie da so die Lage ist. Und in dem Moment sehe ich am Straßenrand zwei Hitchhiker stehen, zwei Anhalter. Ein Mann und eine Frau, bisschen jünger als ich, glaube ich, so zwischen 30 und 40, keine Ahnung, ich werde auch jünger, aber nicht viel. Und die standen da und wollten mitgenommen werden, hatten Rucksäcke dabei. Und sahen nicht gefährlich aus. Die, weiß nicht, vielleicht nach einer Wanderung oder so. Und ja, dann habe ich angehalten, gefragt, wo wollt ihr denn hin? Die wollten zu den Mammoth Lakes, glaube ich, irgendwie so. Und ich erinnerte mich, ja, es liegt irgendwie auf dem Weg. Habe gesagt, ja, ich fahre nach Lee Vining und dann irgendwie in Yosemite rein. Das war ein bisschen doof, weil ich halt gerade am Telefonieren mit meiner Frau war. Und ja, da kommen wir irgendwie mit, haben sie gesagt. Und klar, steigt ein. Ich habe ja eh dieses riesige Auto und das hatte ich ja in der vorletzten Episode schon angekündigt. Das war dann wirklich ein Vorteil, so ein großes Auto gemietet zu haben, denn die konnten einfach ihre großen Rucksäcke dann hinten in den riesigen Kofferraum schmeißen und hatten auf den Rücksitzen genügend Platz. Und das, ja, war halt irgendwie gut. Und ich habe dann erstmal mein Telefonat zu Ende geführt und beendet und dann meine Anhalter kennengelernt. Und das war total nett. Das waren zwei junge Kalifornier, die gerade eine zweiwöchige Wanderung durch den Yosemite Park gemacht haben und halt zurück zu ihrem Auto wollten. Also das Auto stand irgendwo im Norden des Yosemite Parks und die waren halt so nach Süden gewandert, zwei Wochen lang in der Wildnis gecampt und haben sich dann in Bishop in einem Laden irgendwie frische Klamotten gekauft, damit sie irgendwie mitgenommen werden können. Das war mir natürlich gar nicht aufgefallen, ob sie frische Klamotten anhaben oder nicht. Zumindest waren sie dann bei mir im Auto und es war total nett, mal jemanden zu haben, mit dem ich mal wieder reden konnte. Es war ja auch nicht nur freundlich, dass ich sie mitgenommen habe, sondern ich hatte natürlich auch den Wunsch, endlich mal wieder mit jemandem reden zu können und jemanden, einen Gesprächspartner zu haben, der mehr mit mir spricht als, was ist das eigentlich für eine komische Münze und ja, die USA gefallen mir und oh, dein Englisch ist aber toll, Dankeschön. So, das waren halt so bis dahin meine Gespräche. Ich habe denen dann natürlich auch erzählt, was ich vorhabe, dass ich irgendwie gerade zum Mono Lake fahre und danach in den Yosemite Park, um da zu wandern. Und dann haben sie ihren Plan angepasst und gesagt, ja gut, dann kommen wir mit da in den Yosemite Park und nehmen da dann den Bus zum Auto. Das geht schon irgendwie. Ja, aber ich wollte ja vorher noch zum Mono Lake. Ja, dann kommen wir da halt mit. Und dann sind wir halt gemeinsam da hingefahren. Erst auf der Nordseite des Mono Lake, da ist so ein Visitor Center, wo ja so ein bisschen ausgestellt ist, was sind denn das für komische Tufa-Gebilde. Ich habe mir jetzt die Technik nicht so richtig gemerkt. Anscheinend ist in den letzten 50, 60 Jahren der Wasserspiegel des Mono Lake rapide gesunken um mehrere Meter. Und dann sind da diese Sandsteingebilde irgendwie zutage gekommen. Wie genau die entstanden sind, habe ich jetzt nicht gemerkt. Das sind halt so säulenartige, rubbelige Dingsies. Am besten guckt ihr es euch auf meinen Fotos an. Auf flickr.com/tobibayer findet ihr ein Album zu dieser Sendung. EP 359 heißt das. Und ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt, die zu dieser Episode veröffentlicht werden. Ja, und genau, da die ersten Fotos sind halt diese Tufa heißen sie. Und ich habe dann auch gefragt, ob Tufa irgendwie ein Wort ist, was irgendwas anderes bedeutet, als für diese Dinger steht. Und das kannten sie nicht weiter. Ich habe jetzt hinterher von meiner Mutter erfahren, dass es möglicherweise Tuffsteine sind. Es gibt ein deutsches Wort Tuffstein. Ich habe das hinterher auf Wikipedia nachgelesen, was denn das ist. Es kann schon in eine ähnliche Richtung gehen. Das ist so ein poröses Gestein, aber es scheint nicht die Entstehungsform zu bezeichnen, sondern eher so die Struktur oder Konsistenz. Ich weiß es nicht so genau. Zumindest ist es echt skurril, was da für merkwürdige Säulen einfach so rumstehen in der Gegend, um diesen See herum. Tja, auf der Nordseite konnte man auch welche sehen, aber man kam nicht so direkt hin. Der Wanderweg dahin war gerade irgendwie gesperrt. Und wir haben dann aber in diesem Visitor Center gesehen, dass auf der Südseite eigentlich die schöneren sind. Oder auch nochmal welche. Und dann sind wir halt kurzerhand dort nochmal hingefahren, einmal um den See herum. Und haben da dann auch einen Großteil der Bilder gemacht. Und ich habe mir da halt meine Stellen ausgesucht. Ich fand das dann auch ganz spannend, dass ich da irgendwie Nachtfotos machen möchte. Und ja, sind echt sehr nett ins Gespräch gekommen. Ich habe herausgefunden, er hieß Matt, ist auch ein Medienproduzent. Der hat ein YouTube-Kanal, das habe ich eben noch nachgeguckt, Slacker Cracker, Cracker Slacker. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Wie hieß der? Cracker Slacker mit K. Da sitzt er auf dem Fahrrad und nimmt Videos auf, während er fährt und macht halt alle möglichen Sachen, gibt irgendwie Tipps über Fahrradfahren auf dem, als Arbeitsweg oder macht Produktpräsentationen oder alles Mögliche. Das sieht recht gefährlich aus, was er da macht. So halt viel freihändig fahren, auch im Straßenverkehr und so, und um eben eine Kamera zu bedienen und Sachen vorzuzeigen. Hat so eine Buchvorstellung gemacht, wo halt in der einen Hand hatte die Kamera, in der anderen das Buch. Ja, er kann das aber und macht das ganz cool. Es ist ein wildes Ding. Hat Spaß gemacht, da reinzugucken. Und ja, wir sind dann natürlich darüber auch ins Gespräch gekommen, denn ich bin ja auch ein Medienproduzent und habe da diesen Podcast und habe ich ihm davon erzählt, so dass ich langweilige Geschichten erzähle, damit die Leute besser einschlafen können. Und das fanden die beiden dann auch total skurril und lustig und interessant, was ich da mache. Und wie viele Hörer ich damit erreiche, fanden sie dann ganz beeindruckend. Ja, und dann hatten wir natürlich ein Thema, worüber man sich austauschen kann. Er mit seinem YouTube-Kanal, nicht mit dem Podcast. Das war ja total nett. Genau, dann hatte ich mir da meinen Spot ausgesucht. Tatsächlich auf dem Parkplatz, auf dem ich am Abend vorher schon war und im Dunkeln mich halt nicht rumgetraut habe, da... das waren halt der südliche Bereich mit den Tufa, South Tufa. Im Tageslicht sah das dann halt alles ganz anders aus und da habe ich dann rausgefunden, wo ich dann hingehen muss. Und ja, da bin ich dann am Abend wieder hin, aber dazu komme ich dann ja später. Denn erstmal sind wir dann danach in den Yosemite Park wieder reingefahren. Da war deutlich mehr los als am Tag davor, beziehungsweise am Vorvortag. War ja auch Samstag, kein Wunder. Also da musste man sich erstmal anstellen, bis man reinkam. Ich habe die beiden dann bis zur ersten Bushaltestelle da gebracht. Da gab es dann auch noch was zu essen. Da haben sie mich dann noch zum Essen eingeladen. Falls ihr das hier hört oder euch übersetzen lasst, ich weiß, ihr versteht das nicht, aber vielen Dank nochmal für den leckeren Burger, den ihr mir ausgegeben habt. Ja, und dann hieß es da halt Abschied nehmen und wieder allein weiterfahren. Es war aber wirklich total schön, eine sehr gute Entscheidung von mir anzuhalten und die beiden mitzunehmen. Habe natürlich auch Glück gehabt, dass es zwei so nette und interessante Leute waren. Ja, aber was soll schon Großartiges passieren? Was soll mir schon passieren? Nee, das war wirklich schön. Aber dann, wie gesagt, allein weiter. Es war dann schon mittags irgendwie, halb eins. Keine Ahnung. Ich bin dann zu dem Startpunkt von der Wanderung gefahren, die ich mir vorgenommen hatte. Und das war der Mono Pass Trail. Ich hatte so ein bisschen überlegt. Ich habe, als ich am ersten Tag reingefahren war in den Yosemite Park, habe ich so den Ranger da am Eingang gefragt, hier wo... oder er hat mich gefragt, wo ich denn wohnen würde oder ob ich nur kurz da bin. Meine ich, ja, ich wohne östlich vom Yosemite Park. Was hast du denn für Empfehlungen, was ich da im Osten vom Yosemite Park machen kann? Dann hat er mir gleich zwei so kleine Kärtchen gegeben, so Faltkarten mit Beschreibung von Wanderwegen. Und tatsächlich, der Yosemite Park ist durchzogen mit lauter sehr gut ausgebauten und ausgeschilderten Wanderpfaden. Und da gab es halt, ja, für den östlichen Bereich was Spezielles und auch für den mittleren Bereich hat er mir was mitgegeben. Ich hatte so die Wahl zwischen, wandere ich auf den North Dome hoch, das ist quasi direkt neben dem Half Dome, von dem ich schon in der vorletzten Episode ausreichend berichtet habe, mit einer wahrscheinlich sehr beeindruckenden Aussicht auf die umliegenden Berge, oder eben diesen Mono Pass, der halt ganz im Osten liegt, von dem man dann einen Ausblick auf den Mono Lake haben sollte. Und ich habe mich dann ja für den Mono Pass Trail entschieden, weil ist ja auch egal. Ich wollte halt vor allem ein bisschen wandern und rauskommen. Dann bin ich dahin zu dem Trailhead, also zum Anfang des Wanderpfads. Der Parkplatz war komplett überfüllt. Standen irgendwie, weiß nicht, 20, 30 Autos, ich weiß es nicht. Also es war halt kein Platz mehr auf dem Parkplatz, sodass ich ein Stück weiter direkt am Straßenrand parken musste. Da war dann gar kein ausgeschilderter Parkplatz, aber sah so aus, als sei das halbwegs okay, das Auto dahin zu stellen. Und dafür, dass da so viele Autos standen, war aber auf dem Wanderweg fast gar nichts los. Also ich habe da durchaus ab und zu mal Menschen getroffen, aber bestimmt nicht so viele Leute, wie dort Autos standen. Das heißt, es muss so gewesen sein, dass viele Leute dort ihr Auto hingestellt haben und dann vielleicht so ein bisschen gewandert sind, aber nicht eben alle auf diesem Wanderpfad. Vielleicht haben sie andere Wanderpfade genommen oder die sind noch viel weiter gelaufen und sind halt an dem Tag gar nicht zurückgekommen, so wie eben die beiden Anhalter, die ich da auch mitgenommen hatte. Und tatsächlich habe ich nach meiner Wanderung, als es dann dunkel wurde, in dem Berghang gegenüber auch ein Licht gesehen. Also da hatte dann anscheinend jemand sein Zelt aufgeschlagen, da mitten in der Wildnis da an so einem Hang und dann da mit seiner Lampe rumgefunzelt. Ich habe kurz Sorge gehabt, dass er dann auf einmal SOS funkt, weil dann hätte ich nicht gewusst, was ich machen sollte. Wahrscheinlich hätte ich 911 angerufen, den amerikanischen Notruf, und gesagt, hier im Yosemite Park wird es gerade dunkel und da oben am Hang, da funkt einer SOS mit seiner Lampe. Schick doch mal bitte einen Helikopter. Aber ich weiß gar nicht, was die gemacht hätten, wenn ich da das gesagt hätte. Na egal, zumindest haben sie kein SOS gefunkt. Ich kann mich wieder beruhigen. Und da bin ich auch noch gar nicht, sondern ich wollte ja erstmal von der Wanderung erzählen. Die waren nämlich wirklich, wirklich schön. Das hat mir total gut getan, nach den 2 Tagen im Auto endlich mal mich länger als irgendwie eine Meile lang oder irgendwie ein halbes Stündchen körperlich zu betätigen oder zu bewegen. Sondern, ja, ich weiß, also insgesamt waren das so, glaube ich, 13 Kilometer. Ich könnte hier, während ich erzähle, mal meinen Runtastic aufmachen. Mit Runtastic habe ich diese Wanderung nämlich mitgetrackt. Da könnte ich dann vielleicht nochmal ein Screenshot machen von der Route und das dann zur Episode hochladen. Ja, wo ist es denn? Das da? Samstag, 5.9. Ja, das ist es doch. Genau. Wandern 17,3 Kilometer bin ich gelaufen in 5 Stunden und 10 Minuten. Habe natürlich reichlich Pausen gemacht. Höhenmeter, wo ist es denn da? Aufwärts 717 Meter Höhenunterschied habe ich überwunden. Bis auf eine maximale Höhe von 3.292 Metern, also über 10.000 Fuß hoch, bin ich da gewandert mit einem Flüssigkeitsbedarf von 2,5 Litern, sagt Fantastic. Ja, das war total schön, denn die Wanderung geht los im Wald. Man kommt als erstes über ein kleines Bächlein rüber, das da so längs plätschert. Das lag aber komplett im Schatten, als ich losgewandert bin. Und ja, also ein Großteil des ersten Abschnittes läuft man durch einen Zedernwald. Zedern sind halt Nadelbäume, die dann auch recht hoch werden und wo die Stämme irgendwie ganz besonders aussehen. Viele der Stämme waren so in sich gedreht wie so ein Korkenzieher. Also eigentlich nicht wie ein Korkenzieher, sondern wie so ein Baumstamm, den man an beiden Enden anfasst und dann einfach in sich verdreht. Und das Interessante war, dass einige Bäume ihre Rinde komplett verloren hatten, abgeworfen. Und ich weiß nicht genau, was da der Hintergrund ist. Falls sich da jemand von euch in der Botanik besser auskennt als ich, bin ich dankbar für erläuternde Informationen. Wahrscheinlich steht es auch einfach auf Wikipedia drin. Ich habe es auch gar nicht versucht zu recherchieren. Zumindest sah das sehr interessant aus. Das Holz, also die Rinde ist unspektakulär, wie halt so ein Nadelbaum aussieht. Aber das Holz ist halt so ein rötlich schimmerndes, ja, Zedernholz eben. Mit einer ganz interessanten Farbe und eben manchmal halt so merkwürdig gedreht. Ja. Hab gleich zu Anfang der Wanderung einen Hirsch gesehen. Den habe ich auch fotografiert, so richtig mit Geweih und Das war schon aufregend. Ich habe dann leider die Kamera gar nicht richtig eingestellt bekommen. Ich hätte natürlich bei den schlechten Lichtverhältnissen und ohne Stativ nicht eine Blendenpriorität nehmen sollen, sondern eine Belichtungszeitpriorität und eine möglichst kurze Belichtungszeit wählen. Ich hatte den Zoom voll aufgefahren auf 250 mm auf APS-C, also 300, was weiß ich, 75, ne? 375 mm Brennweite auf Kleinbild gerechnet. Da hätte ich dann wahrscheinlich eine Belichtungszeit von einer 400stel Sekunde einstellen sollen und gucken, dass dann mit ISO und offener Blende irgendwie möglichst genügend Licht reinkommt. Das ist ein bisschen verwackelt, das Bild, aber trotzdem kann man erkennen, es ist ein Hirsch mit Geweih, so ein 7-Punkt-Geweih vielleicht, also ich weiß es nicht genau. Das war schon beeindruckend, den da einfach so, der war relativ entspannt, ist da über den Pfad gegangen und zu nah durfte ich ihm nicht kommen, da ist er dann weggelaufen. Aber ja, es war schön, den zu treffen. Und dann gibt es da natürlich sehr viele Eichhörnchen, Squirrels, die dort allerdings anders aussehen als hier. Hier sind sie ja hübsch orange, dort sind sie so gräulich. Das ist nicht ganz so schön, aber sind ja trotzdem putzige Tierchen. Und dazu gab es dort aber noch eine ganze Menge Streifenhörnchen. Und die sind richtig süß. Die sind halt klein und also noch kleiner als Eichhörnchen. Und ja, Streifen auf dem Rücken, daran erkennt man sie dann ganz gut. Die Chipmunks. Habe ich natürlich auch gleich an diese Zeichentrick-Fernsehserie gedacht. Also da gab es viel zu sehen. Leider nicht ganz so viel Panorama. Also wie gesagt, die erste Zeit läuft man so einen Waldweg entlang durch den Wald und hat halt keine schöne Aussicht. Trotzdem geht es beständig bergauf, sodass es dann auch nach einer Zeit ganz schön anstrengend war. Und gerade als ich mir dann so wirklich gewünscht habe, so jetzt möchte ich aber eigentlich gerne, so wie ich es von dem ersten Tag im Yosemite Park gewohnt war, eine schöne Aussicht haben und mal schöne Fotos machen. Genau da kam ich dann quasi oben raus aus dem Wald und da drüber war dann auf einmal wieder eine komplett andere Landschaft mit Wiesen, weitläufige Wiesen, mit kleinen Bachläufen und dann eben, ja, kam halt der Blick auf die umliegenden Berggipfel erstmal und dann sah man schon, es geht noch eine ganze Strecke weiter hoch und das war dann richtig schön. Da habe ich dann kurz vor einer kleinen Weggabelung, wo man sich dann aussuchen konnte, ob man denn weitergehen wollte Richtung Monopass oder wie hieß denn jetzt noch der andere? Parker Pass, glaube ich. Und da saß dann jemand und machte gerade Pause. Und weil ich eh in dem Modus war, ach, jetzt unterhalte ich mich einfach mit Amerikanern. Ich hatte mich ja am Morgen in der Bäckerei und dann mit den beiden Anhaltern schon total nett unterhalten. Und er sprach mich auch an. Ich kam da längs gelatscht und er begrüßte mich aus der Entfernung mit sind nur noch ein paar hundert Meter bis gleich da. Habe ich gesagt, ja, das ist ja schön, aber kann ich mich kurz zu ihm setzen und Päuschen machen. War ein älterer Mann. Und er meinte gleich, ja, na klar, das ist doch der ganze Sinn am Wandern, dass man sich mit anderen Wanderern unterhält. War zumindest für ihn so der Sinn. Und das fand ich nett. Und dann habe ich mich zu ihm gesetzt, haben ein bisschen geklönt, uns kennengelernt. Und er erzählte mir halt so, ja, du kannst hier da vorne an der Weggabelung kannst du rechts Parker Pass hoch oder links zum Monopass. Kannst aber auch weitergehen links zum Monopass und dann rechts auf einem nicht ausgeschilderten Weg rübergehen zum Parker Pass. War so ein bisschen kompliziert, was er irgendwie mir erklärt hat, irgendwie hinter dem See und aber das siehst du dann schon. Und ja, das fand ich ganz nett, habe mich bedankt, bin dann weitergelatscht zum Monopass. Und ja, das war schon ganz cool. Es stand irgendwie ein Schild, hier ist jetzt der Pass, also die höchste Stelle. Von dort konnte man den Mono Lake noch gar nicht sehen, da musste man noch ein bisschen weiter. Aber das war dann schon irgendwie ein toller Ausblick so vom Berg runter. Der Mono Lake sah dann auf einmal doch recht klein aus und weit weg. Aber herrlicher Blick sowohl zum Mono Lake als auch dann zurück ins Yosemite-Gebirge. Und auch eine ganz eigene Gegend da oben. Also die Steine dort waren nochmal wieder, das war jetzt nicht so ein glatter Granitblock wie beim Olmsted Point, auf den ich da hochgekraxelt bin, sondern das war so eine sehr raue, so, ich weiß gar nicht, was das für ein Material war, vielleicht Schiefer, ich weiß es nicht. So, nee, nicht Schiefer, aber es ist so Platten irgendwie, die auch sehr lose gebröckelt waren und dann sah man hier und da was rausgeschlagen und so. Sehr interessant und eben sehr feuchte, grüne, frische Wiesen und große Seen. Also was heißt große Seen? Da waren halt Summit Lake hieß der, glaube ich, oder irgendwie so. Das waren halt schon ja, Seen, in denen man gut hätte auch schwimmen können, wenn ich dann eine Badehose dabei gehabt hätte. Andererseits war das wahrscheinlich auch sehr, sehr kalt, sodass ich wahrscheinlich nur einmal reingesprungen, gleich wieder rausgesprungen wäre, obwohl ich ja kalte Seen sehr gerne mag. Ja, da habe ich mich gar nicht lange aufgehalten, sondern habe dann gleich versucht, den Pfad zum Parker Pass zu finden und tatsächlich führte dort so ein Weg rüber und der hatte gesagt, man sieht da in der Entfernung so Hütten oder alte ehemalige Hütten von Minenarbeitern und auch eine Mine irgendwie. Und tatsächlich habe ich dann diese Hütten gefunden. Ich bin also dann ganz wagemutig diesen unausgeschilderten Trampelpfad durch den Yosemite Park mich abgebogen, hab dann diese Hütten gefunden. Das sind ja also sehr einfache Gebäude, sind es gar nicht mehr so richtig, also ist schon recht verfallen. Auch davon gibt es Fotos bei mir im Flickr-Stream. Ist aber ganz beachtlich, wie gut die Baumstämme erhalten sind, denn das sind sehr, sehr einfache Hütten, so Blockbauweise aus relativ unbehandelten Zedernstämmen. Und Zedernholz ist halt sehr robust, also das verrottet halt nicht. Das heißt wahrscheinlich, was stand 1800 irgendwas stand da an diesen Gebäuden dran, da war so ein Schild hier, das ist übrigens, ihr dürft hier gerne reingehen und euch das alles angucken, aber bitte macht es nicht kaputt, denn das gehört irgendwie zum Nationalpark. Und ja, also es hätte sich jetzt auch nicht gelohnt, da drin irgendwie dann zu übernachten, denn das Dach war halt schon irgendwie undicht, da waren halt einfach so Baumstämme, wie sie gewachsen sind, nebeneinander, das heißt, da regnet es dann rein. Müssen wohl früher, damit die Leute da drin nicht nass geworden sind, noch irgendwie mit Blättern oder keine Ahnung, wie sie da noch ein Dach drauf gekriegt haben oder Reet oder so abgedichtet sein. Das war natürlich alles längst weg, aber diese Grundstruktur der Hütten aus den Baumstämmen, die standen da halt noch und das sah so aus, als würden die da auch noch weitere 200 Jahre stehen, ohne dass das irgendwie kaputt geht. Das war irgendwie ganz cool. Aber ja, ansonsten war da halt nichts. Den Mineneingang habe ich jetzt nicht gefunden, aber auch nicht großartig gesucht. Und es wurde dann auch schon etwas später. Also, ja, weiß ich nicht, es müsste dann schon so 3:30 gewesen sein. Und ich hatte jetzt keine Lust, mich da irgendwo im Yosemite Park zu verlaufen und dann auf einmal in der Dunkelheit zurückgehen zu müssen. Mutig war ich dann eben doch nicht. Habe ich gedacht, dann gehst du lieber auf Nummer sicher und kommst schön im Hellen wieder zu Hause an und drehst jetzt hier mal so ein bisschen nach rechts ab, um irgendwie wieder zurückzukommen auf den Pfad. Bin dann da so ganz wild durch die Wiesen gelatscht und das hatte nochmal einen ganz besonderen Reiz. Also so völlig unausgeschilderte, also ohne Trampelpfad auch dann da längs zu laufen, das war ein ja, sehr, sehr freies Gefühl. Also es war übrigens auch erlaubt, also man muss sich da nicht auf den Wegen aufhalten. Es ist ja sogar erlaubt, wild zu campen. Da gibt es dann die Regel, dass man mindestens 200 Fuß von dem Weg entfernt, also von ausgeschilderten Wegen entfernt sein muss und mindestens 200 Fuß von Gewässern, damit diese eben nicht verschmutzt werden. Da braucht man noch eine Lizenz dafür. Da muss man also eine Gebühr bezahlen, dass man dort campen darf. Aber dann ist das kein Problem. Eigentlich ist man sogar aufgefordert, dort die Trampelpfade zu verlassen. Es fühlte sich einfach richtig toll an, da so in der Wildnis, unberührten Natur, da durch die Wiesen zu stapfen. Danach ist sie natürlich berührt, aber ich habe dann natürlich auch darauf geachtet, dass ich da nichts zurücklasse. Stattdessen habe ich noch was mitgenommen, nämlich ein paar Fotos. Auch dort habe ich noch Tiere entdeckt, und zwar eine Rehfamilie. Zumindest nahm ich an, dass es eine Familie ist, zwei kleinere und ein größeres, vielleicht die Mama und zwei Kinder. Alle drei mit so kleinen Hörnchen. Sah dann schon nochmal anders. Also ich kenne ja Rehe von hier zu Hause. Wir wohnen auf dem Lande in Karkensdorf, wie ihr wisst. Und hinter unserem Haus ist eine kleine Pferdewiese und dahinter ist der Wald. Und es passiert regelmäßig, dass da Rehe aus dem Wald kommen und dann so am Zaun der Pferdewiese stehen und äsen, Gras fressen. Und wenn ich joggen gehe, sehe ich eigentlich fast immer Rehe. Also das ist jetzt nichts so Besonderes. Trotzdem hat mir das da sehr gut gefallen, dass mir die da eben auch vor die Linse gelaufen sind sozusagen. Sehr scheu, offensichtlich nicht an Menschen gewöhnt. Das macht den Reiz ja nur noch interessanter. Denn wenn man hier in den Wildpark geht, was auch eine schöne Sache ist, Niendorf oder so, dann gibt es da ja auch so Freilaufgehege, wo man reingehen kann, und da sind die Rehe dann ja schon sehr zahm und an Menschen gewöhnt und kommen halt und schnappen sich das Futter aus der Hand sozusagen. So ist es da nicht im Yosemite Park, da ist es halt wirklich wild. Genau, da bin ich schon so längst gestapft, habe dann irgendwann einen Trampelpfad gefunden, der noch nicht der Monopass Trail war. Da nahm ich dann an, das müsste dann wohl der Parker Pass Trail sein. Bin den dann erstmal noch nach links gelaufen, also weg vom Monopass Trail, um zu gucken, wo es denn dann noch längs geht, weil so spät war es dann doch noch nicht. Hab da nochmal irgendwie sehr schöne Ausblicke gefunden, aber ich habe dann den Parker, also ich habe da kein Schild mehr gefunden, wie weit es denn noch sein mag und wo ich überhaupt bin und so. Und bin dann, als ich gedacht habe, okay, das war jetzt wirklich genug der schönen Ausblicke für diese Wanderung und ich möchte jetzt eigentlich auch wieder zurück, bevor es dunkel wird, bin ich dann einfach dann mitten auf dem Pfad umgedreht. Als Markierung für diesen Punkt, wo ich umgedreht habe, habe ich ein Moosmännchen gefunden. Das fand ich noch ganz schön, habe ich auch fotografiert und ist in Flickr. Das war auf einem Stein direkt am Wegesrand, war ein Moosfleck, der aussieht wie ein Männchen. Das ist einmal irgendwie so zwei Arme, zwei Beine und ein extra Punkt als Kopf. Irgendwie. Das sieht halt aus wie ein aufgemaltes Männchen. So als wäre dort der Wanderpfad mit diesem Männchen markiert. Das hätte aber ja nur Sinn gemacht, wenn dieses Männchen mehrfach vorgekommen wäre. Das war also kein absichtlich gezeichnetes Männchen, sondern einfach ein wild gewachsenes Moosmännchen. Das fand ich total schön. Wird natürlich dann das nächste Mal, wenn ich dort wandern werde, vielleicht nicht mehr da sein, denn ja, das Moos, das verwittert ja auch und kommt wieder oder sieht dann nächstes Mal vielleicht anders aus. Ich werde es aber vielleicht dann mit der Aufzeichnung aus meinem Runtastic wiederfinden, wo ich denn da gewesen bin. Ja, genau, dann bin ich zurückgelatscht, habe dann über diesen Trampelpfad dann meinen alten Monopass Trail auch wiedergefunden. Bin dann zurückgelaufen, habe da dann auch noch ein paar weitere Wanderer getroffen. Die standen da gerade und deuteten mir also an, leise zu sein. und haben dann, bin ich halt langsam rangeschlichen, Kamera gezückt, und die haben dann auch nochmal Rehe gesehen, und das waren dann tatsächlich so Rehe, wie ich sie von hier zu Hause kenne, so ganz ohne Geweih, dafür mit Punkten, und das fanden sie dann ganz aufregend, dass da Rehe mit Punkten waren. Ja, es war auch total nett, dann mich mit denen nochmal zu unterhalten. Die kamen aus Arizona und da habe ich dann da nochmal ein bisschen socialized mit noch weiteren Leuten. Wir haben E-Mail-Adressen ausgetauscht, um hinterher Bilder tauschen zu können. Und die haben jetzt geschrieben, dass sie an dem Tag auch noch ein Bear Cub, also ein Bärenkind, gesehen hätten und auch fotografiert hätten, wie es gerade irgendwie Pinienzapfen nagt. Da wäre mir allerdings wahrscheinlich dann doch das Herz in die Hose gerutscht, weil ich befürchtet hätte, dass die Mutter dann wahrscheinlich auch in der Nähe ist. Und Mütter Tiermütter sind ja doch immer sehr behütend. Und eine zornige Bärenmutter hätte ich nicht gern gegen mich aufgebracht. Deswegen wäre ich da wahrscheinlich relativ schnell abgezogen. Na, bin gespannt, ob ich da noch Fotos von einem Bärenkind bekomme, von den beiden. Ja, genau, das war meine Wanderung. Ich bin dann ein paar Meter weit gefahren zu einem weiteren Parkplatz, weil mein Auto stand ja, wie gesagt, da so ein bisschen an der Straße. Da wollte ich jetzt nicht bleiben. Ich wollte aber halt noch ein bisschen Zeit überbrücken, bis es dann endlich dunkel war, dass ich dort am Mono Lake meine Nachtfotos machen kann. Das habe ich dann an einem Parkplatz gemacht, wo ich eben einen schönen Blick auf den Hang hatte, über einen See hinweg. An besagtem Hang sah ich dann die Lichtzeichen, die aber zum Glück kein SOS waren, und habe da ein bisschen die Augen zugemacht, mich erholt von der Wanderung und darauf vorbereitet, dass ich dann demnächst endlich meine Mono Lake Nachtfotos machen konnte. Das war ja auch ein sehr schöner Moment, weil dieser Sonnenuntergang, das sah zwar nicht irgendwie, also war kein fotografisch wertvolles Ereignis, aber es fühlte sich irgendwie trotzdem total schön an, dort dieses Farbenspiel vor mir am Hang, wie das sich von grau-grün auf orange-rötlich wandelte und dann dunkel wurde. Über mir kamen die Sterne raus. War schon schön, genau. Als es dann dunkel war, bin ich dann endlich zum Mono Lake runtergefahren. Das war dann 8:30, gar nicht mal so spät, aber trotzdem stockfinster. Diesmal war ich gut ausgestattet, denn erstens wusste ich, wo es hingeht. Zweitens hatten Matt und Anna mir eine Stirnlampe geschenkt, die sie nicht mehr brauchten. Und ich hatte keine, und es war natürlich total praktisch, dann mit einer Stirnlampe mir da den Spot zum Fotografieren am See suchen zu können. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal für die Stirnlampe. Das war sehr praktisch. Allerdings war die Situation am See eine ganz andere, als ich sie erwartet hatte oder als sie am Vorabend gewesen ist. Denn der Yosemite Park war voll mit Campern. Die Campingplätze waren alle komplett voll. Und Leute, die in den Yosemite Park rein wollten zum Campen, sind wieder rausgeschickt worden. Das heißt, ich kam auf dem South Tufa Mono Lake Parkplatz an und der war voll mit Leuten, die campen wollten und im Yosemite Park nicht campen konnten. Was am Vorabend, also komplett, wo ich komplett einsam da rumstand, da standen jetzt halt ja, 10, 15, vielleicht 20 Autos und Campingwagen und eben auch Autos. Und unten am See waren lauter Zelte. Also die haben dann dort, wo ich am Vormittag rumgelaufen bin, um mir diese Tufas anzugucken, haben die einfach dann ihre Zelte direkt ans Wasser gestellt und haben dann da gecampt. Zum Glück alles ein bisschen weiter hinten. Die wollten wahrscheinlich dann auch ihre Ruhe haben. Andererseits lief dann da Musik und waren halt Lichter zu sehen und vor allem liefen auch ständig Leute von den Zelten am See über den Weg wieder hoch zum Parkplatz, weil da wahrscheinlich dann Toiletten waren oder weil sie im Auto noch irgendwas brauchten. Und es war schon ganz schön was an Betrieb. Das heißt, als ich dann da meine Fotos gemacht habe, musste ich schon eher darauf achten, dass es dann da auch wirklich dunkel ist und dass nicht zu viele Leute mit ihren Lampen dann möglicherweise in mein Objektiv reinleuchten oder so. Das war eine komplett andere Situation, als ich sie erwartet habe. Nichtsdestotrotz war das total schön. Ich konnte ein paar Bilder machen, mit denen ich sehr, sehr glücklich bin. Dabei hat auch die Stirnlampe geholfen, denn diese Steinstrukturen, diese Tuffstein oder Tufas, die musste ich nochmal anleuchten. Also ich hatte dann Belichtungszeiten von, mit dem 35mm Objektiv habe ich 25 Sekunden belichtet, aber das Umgebungslicht war noch nicht hell genug, als dass dann auch die Tufas auf dem Bild sichtbar gewesen wären. Der Mond war noch nicht aufgegangen und es war halt wirklich sehr, sehr dunkel und ich habe dann die Stirnlampe benutzt, um während der langen Belichtungszeit mit dem 18mm Objektiv habe ich sogar 30 Sekunden lang belichtet. Habe ich dann halt einfach ja, so 10 Sekunden lang mit der Stirnlampe eben diese Steine vor mir ausgeleuchtet, ein bisschen hin und her geschwenkt, damit man die überhaupt sehen konnte. Ja. Besser wäre gewesen, wenn ich irgendwie ein gleichmäßiges Licht drauf hätte werfen können. Fürs nächste Mal würde ich mir dorthin erstens ein größeres Stativ mitnehmen. Ich hatte ja nur mein kleines Manfrotto Dreibein, mit dem ich halt so gar keinen Höhengewinn hatte, sondern die Kamera war so direkt am Boden. Und außerdem würde ich ein Blitzgerät mitnehmen, damit ich während die Belichtung läuft ein oder zweimal den Vordergrund, den irdischen Vordergrund, die Steine oder die Gebüsche, die ich dann mit drauf haben möchte, einmal ausleuchten kann. Das dann möglichst gleichmäßig. Das wäre hilfreich gewesen. Aber trotzdem, ich war sehr, sehr glücklich, habe da meine Fotos gemacht, habe mich dann auch nicht weiter stören lassen. Eigentlich war es sogar ganz beruhigend, dass da noch andere Leute waren, denn am Abend vorher hatte ich ja schon so ein bisschen mulmiges Gefühl. Ich dann Geräusch gehört habe, ja, wilde Tiere, keine Ahnung, was mag da sein? Man weiß es nicht. Und diesmal war es halt schon fast gesellig, auch wenn ich da keinen Kontakt aufgenommen habe zu den Leuten, die dort rumliefen. Doch auf dem Parkplatz, stimmt, da habe ich sogar eine Frau angesprochen, die dann auch hinterher nochmal zu den Steinen runterkam und sich das da angeguckt hat, während ich fotografierte. Aber also ins Gespräch gekommen sind wir da nicht. Und ich habe zuerst nur mit meinem 35mm Objektiv fotografiert, weil das eine Lichtstärke von 1,8 hat. Habe dann aber hinterher gedacht, so, na, eigentlich ein bisschen mehr Weitwinkel wäre schon gut, weil mir der Bildausschnitt immer zu klein war. Also es war dort so dunkel die Nacht, dass sich die Milchstraße wirklich wie ein helles Band über den Himmel gezogen hat. Und ich hätte halt gern mehr von der Milchstraße drauf gehabt. Und deswegen habe ich gedacht, okay, probierst du es nochmal mit dem Reisezoom, dieses Sigma-Objektiv, was ich da habe, 18 bis 250 mm. Das ist zwar nicht ganz so lichtstark, das hat bei 18 mm eine Lichtstärke von 3,5 und insgesamt ist die Qualität von dem Objektiv halt nicht ganz so hoch. Habe das dann aber auch nochmal probiert und damit konnte ich dann halt ja, 30 Sekunden belichten. In größeren Brennweite kann man etwas länger belichten, ohne dass es gleich zu Strichspuren kommt. Denn die Erde rotiert ja. Je länger die Brennweite ist und desto näher man die Sterne sozusagen ranzoomt, desto schneller wird ja auch der Rotationseffekt der Erde sichtbar. Tja, da gingen dann also 30 Sekunden. Wenn man auf 100% reinzoomt in die Bilder, sieht man schon, dass die Sterne sich dass die Erde sich ein bisschen gedreht hat und die Sterne eine Spur gezogen haben. Aber so in der Gesamtansicht, finde ich, ist es schon ganz schick geworden. Ich bin sehr zufrieden. Die größte Überraschung des Tages kam dann aber doch wieder ganz zum Schluss. Und zwar war ich gerade fertig. Es war noch gar nicht so spät, irgendwie 9, 9:30 vielleicht, ich weiß es gar nicht. Aber ich hatte schon eine ganze Reihe von Fotos gemacht und es wurde so langsam kalt und ich war schon so glücklich genug. Und dann packte ich meine Sachen ein und ging wieder zurück zum Auto. Da kommt mir auf dem Weg vom Parkplatz auf einmal eine ganze Gruppe von Fotografen entgegen. Also zuerst sah ich natürlich nur dunkle Gestalten mit Stirnlampen und einige mit Taschenlampen. Und als sie dann an mir vorbeigingen, ohne was zu sagen, das war ein recht stilles Völkchen, sah ich, die haben alle Kameras dabei und Stative dabei und waren offensichtlich ausgestattet, um genau das zu machen, was ich gerade gemacht hatte, nämlich Tufas mit Milchstraße zu fotografieren. Da habe ich gefragt, so, ihr wollt Fotos machen? Ja, genau. So. Sind sie halt einfach weitergezogen. Ich dachte, da hätte man ja mal drüber reden. Also ich habe dann auch gesagt, ja, ich bin gerade fertig, ich habe das auch gerade gemacht. Dafür haben sie sich aber nicht interessiert. Die wollten wohl nicht angesprochen werden. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch einfach eine organisierte Gruppe, wo die, ich weiß es nicht genau, was das war, vielleicht Volkshochschule, und kann man sich ja nicht einfach reinmogeln in so eine Gruppe. So ähnlich wie im Museum hätte ich mich wahrscheinlich einfach zu der Reisegruppe dazu gesellen können und ein bisschen Wissen abgreifen, aber na, ich war ja auch gerade fertig und irgendwie kam mir das dann auch komisch vor, mich dann dazu zu stellen, ohne eingeladen zu werden. Ich habe gedacht, so vielleicht sagen sie, ach echt, du hast auch gerade, ja zeig doch mal, was hast du gemacht oder so, aber war halt nicht, und dann bin ich halt abgezogen. Ich war ja, wie gesagt, auch fertig und glücklich genug. Tatsächlich ist es aber so, wenn man mal auf Flickr sucht nach Monolake Milky Way, dann findet man jede Menge der Fotos, die ich gemacht habe, in noch viel besser und also wirklich, wirklich tolle Bilder. Also wenn euch meine Bilder vom Monolake gefallen, wo die Milchstraße drauf zu sehen ist, dann empfehle ich euch das mal. Sucht einfach mal auf Flickr nach Monolake Milky Way und ihr werdet noch begeisterter sein von den Sachen, die andere Leute da machen. Anscheinend ist es doch ein sehr beliebter Ort, um Nachtfotografie zu betreiben, und gar nicht so ausgefallen, wie ich ursprünglich mal gedacht hatte. Aber das schmälert meinen Spaß an der Sache, die ich dort hatte, nicht. Und vielleicht mache ich das dort ja mal wieder, wenn ich die Gelegenheit bekomme. Ja, das war mein dritter Tag in Kalifornien. Wieder im Yosemite, wieder am Monolake. Und ich glaube, eine vierte Episode zum Thema USA-Reise erspare ich euch. Denn am vierten Tag bin ich einfach nur zurückgefahren von Bishop nach San Francisco. Ich musste abends dann dort den Mietwagen wieder abgeben. Das war auch nochmal eine sehr schöne Fahrt. Ich habe mich entschieden, dann nicht durch den Yosemite Park zu fahren, sondern nördlich vom Yosemite Park vorbei, durch den Sonora oder über den Sonora Pass. Wusste ich vorher nicht genau, was mich da erwartet, aber sah halt auf der Karte so aus, als ginge das auch durch Gebirge und ist vielleicht ganz interessant. War es auch. War sehr gebirgig, war noch gebirgiger als durch den Yosemite Park. So dass auch am Eingang zu diesem Pass so Warnschilder standen, ach übrigens hier mal lieber nicht mit dem Wohnmobil oder mit dem Wohnwagenanhänger hochfahren, denn das schaffst du nicht. Und ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass da einige Leute scheitern würden, mit einem Wohnwagen hochzufahren, denn es geht sehr, sehr steil hoch und auch sehr kurvig, sehr enge Kurven. War schon eine Herausforderung, da durchzufahren. Aber nichtsdestotrotz eine sehr, sehr schöne Herausforderung mit sehr schönen Ausblicken und auch wieder ganz wilden Landschaften, wo man dann durchkommt. Ja, da oben nördlich vom Yosemite Park, da sind dann auch ganz viele Weiden, wo Rinder drauf waren, und ist halt aber trotzdem natürlich noch irgendwie Kalifornien und so Steppe. Und tatsächlich kam ich dann durch einen Ort durch, wo gerade so ein Cowboy-Festival war. Das fand ich dann total lustig, dass so richtig wilder Westen-mäßig Leute auf ihren Pferdchen dann aber organisiert im Kreis geritten sind, alle mit Cowboy-Hut auf. Und ich weiß nicht genau, was sie da gemacht haben. Aber es war irgendwie ein Cowboy-Meeting, irgendein Festival. Ich weiß nicht, vielleicht auch ein Wettbewerb oder... Ich war, da war irgendwie ein bisschen Halligalli, aber nicht genug für mich, als dass ich da hätte anhalten und mitmachen müssen. Ich musste ja dann auch noch rechtzeitig zurück sein. Irgendwie das Auto musste um 18.30 Uhr oder so wieder abgegeben sein. Tja. Ansonsten ist von der Rückreise nicht besonders viel zu erzählen. Ich habe einen Stop beim In-N-Out Burger gemacht. Der wurde mir nochmal empfohlen. Eine Burgerkette. War jetzt nicht schlecht, aber war auch nicht so, dass ich sagen würde, geht unbedingt dorthin. Halt eine Burgerkette. War ganz anständig, aber bei einem unabhängigen Burgerrestaurant kriegt man sicherlich bessere Sachen. Also das, was ich in Lee Vining gegessen habe, sowohl das einfache am Freitagabend, als auch das War Nelly Deli am Ortsausgang Levining Richtung Yosemite Park. Das war beides besser als In-N-Out Burger. Na, wie dem auch sei. Ansonsten, ja, also es waren zwar nur meine freien Tage in den USA, von denen ich berichtet habe. Danach habe ich ja noch mal eine Woche dort gearbeitet. Das war auch toll, aber davon werde ich euch nicht ganz so viel erzählen, denn das war halt Arbeit. Relativ langweilig. Das heißt, in der nächsten Woche gibt es dann keinen USA-Reisebericht mehr, sondern wieder wie gewohnt Langweiliges von hier und da. Wahrscheinlich wieder mal ein bisschen was zum Thema Astrofotografie, denn ich habe mir eine Bartinov-Maske gebaut. Wie einer von euch, einer meiner Hörer, hat mir das mehrfach empfohlen, weil ich davon berichtet hatte, dass ich Fokussierungsprobleme habe. Da gibt es also Neues zu erzählen. Und ja, wir hatten ja auch die Mondfinsternis. Da gibt es leider nicht so viel zu erzählen von mir, weil es hier doch sehr neblig war. Aber irgendwas wird mir nächste Woche schon einfallen. Tja. So viel dazu. Jetzt gucke ich mal eben in den Chat. Ich gucke einfach mal eben auch auf die Uhr. Wie spät haben wir es eigentlich? Ich rede schon wieder viel zu lange. Ne? Jetzt habe ich schon wieder über eine Stunde hier aufgenommen. Dafür gibt es heute eine etwas kürzere Elfengeschichte. Ist also nicht so schlimm. Was ist denn hier der Chat? Hat der live noch irgendwas da? Ist noch was? Tufa ist a variety of limestone. Ja, genau. Da gibt es also in der englischsprachigen Wikipedia einen Bericht darüber. Genau. Maultierhirsch. Es wurde dort unterschieden zwischen Whitetail und Blacktail im Yosemite Park. Also irgendwer wusste dort den Unterschied daran zu erkennen, dass es irgendwie, da gibt es ja auch Weißwedelhirsch, und die haben einen weißen Schwanz, und Blacktail gibt es dann anscheinend auch. Was auch immer. Sowas in der Art, aber halt ein Tier, also ein hirschartiges Cervidae Tier mit Geweih obendran. Ja, sowas habe ich da gesehen. Ist ja auch egal. Passend zu den Nachtfotos, zu den Sternfotos, die ich dort gemacht habe in der Dunkelheit, gibt es jetzt den Rilke der Woche. Der heißt Abendschweigen. Und ich ahne, in dem Abendschweigen ist ein einstiger Opferbrauch. Tiefer atmend hebt sich jeder Hauch, ein Erfüllen will sich niederneigen zu dem schwarzen, hingeknieten Strauch. Und die Sterne trennen sich und steigen, und die Dunkelheiten steigen auch. Wenn das nicht passt. Dieses Gedicht hat Rainer Maria Rilke geschrieben am 20.03.1898 in Arco in Südtirol. Interessanterweise steht es hier dabei, ansonsten steht es nirgendwo dabei. Bisher. Nun denn, kommen wir zu den irischen Elfenmärchen in der Übertragung der Brüder Grimm. Sind wir auf Seite 132 angekommen bei dem siebten Elfenmärchen, und das heißt der Wechselbalg. Augen zu und zugehört. Eine junge Frau, Marie Scannell, lebte mit ihrem Ehemann noch nicht viele Jahre zu Castle Martyr. Eines Tages zur Herbstzeit war sie mit anderen hinausgegangen, um beim Weizenbinden behilflich zu sein. Sie legte ihr Kind, dass sie noch stillte, in eine Ecke des Feldes und glaubte, es wäre da in ihren Mantel eingewickelt auf das Beste versorgt. Als sie mit ihrer Arbeit zu Ende war, kehrte sie zu dem Kinde zurück, aber an dessen Stelle fand sie in dem Mantel ein Geschöpf, das nicht halb so groß war und ein solches Zetergeschrei ausstieß, dass man es eine Meile weit hören konnte. Sie vermutete gleich, was möchte vorgefallen sein, Und ohne sich einen Augenblick aufzuhalten, nahm sie es in den Arm und indem sie behauptete, dass sie ganz vernarrt in das Kind sei, brachte sie es zu einer weisen Frau. Diese flüsterte ihr zu, sie sollte ihm nicht satt zu essen geben und auf es loshauen und peitschen ohne Barmherzigkeit. Marie befolgte den Rat und gerade eine Woche hernach fand sie morgens beim Erwachen ihr eigenes Kind wieder an ihrer Seite im Bette liegen. Dem Elfen, der an die Stelle des Kindes gelegt war, hatte die Behandlung der Marie Scannell, wozu sie sich, obgleich sie eine mitleidige Frau war, entschlossen hatte, schlecht gefallen und er machte sich, nachdem er es eine Woche versucht, wieder fort und schickte der Frau ihr eigenes Kind zurück. Das war's schon. Ein sehr kurzes Elfenmärchen. Aber umso länger habe ich heute von meiner USA-Reise erzählt. Also ich hoffe, ihr schlaft alle recht schön, wenn ihr den Podcast nicht zum Einschlafen nutzt. Hoffe ich, dass ihr jetzt schön entspannt seid, vielleicht ein bisschen Fernweh bekommen habt. Falls ihr ganz viel Fernweh bekommen habt und euch jetzt ärgert, dass ihr zu Hause seid, vielleicht im Nachgang nochmal eine Erkenntnis, die ich beim Wandern gehabt habe, ist, es war dort so ein bisschen wie in Irland. Ich bin nach meinem Abitur im Alter von 19 Jahren mit dem Rucksack 4 Wochen durch Irland gereist. Und auf meiner Wanderung auf dem Monopass Trail hatte ich irgendwann das Gefühl, das ist ja wie in Irland. Und der Grund dafür war aber nicht, dass es landschaftlich ähnlich war. War es vielleicht nicht mal so unbedingt. Sondern was mich an meinen Irland-Urlaub erinnert hatte, war die Einsamkeit. Ich war allein dort und das bedeutete einerseits, dass ich mit mir selbst allein war und mit meinen Gedanken allein war und diese Gedanken sich jetzt schon den 4. Tag in Folge von einigen Gesprächen, Telefonaten abgesehen, mit sich selbst beschäftigt haben und ich auch andererseits allein verantwortlich mit mir selbst unterwegs war. Das heißt, ich konnte spontan entscheiden, fahre ich links, fahre ich rechts, fahre ich überhaupt. Und ja, das hat mich irgendwie an meine Situation damals in Irland erinnert, denn in diesen 4 Wochen, die ich nach dem Abitur dort unterwegs war, war ich das erste Mal überhaupt 4 Wochen am Stück allein unterwegs, denn vorher war ich halt immer mit meinen Eltern unterwegs und habe mindestens irgendwie einmal am Tag Kontakt mit Leuten gehabt, die ich halt kannte. Und das ist schon eine interessante Situation. Ich glaube nicht, dass es davon abhängt, ob man verreist, ob man jetzt gerade irgendwie unterwegs ist in Ländern, die man nicht kennt, sondern ich glaube, in diesen Zustand kann ich mich auch versetzen, wenn ich hier meinetwegen auf dem Brunsberg im Nachbarort oder auf der Wiese, wenn ich da mir genügend Zeit nehme, mit mir selbst allein zu sein, meine Gedanken schweifen zu lassen und eben selbst entscheiden, frei von anderen Zwängen zu sein. Ist man ja häufig, ohne dass man es wahrnimmt, dass man irgendwie, so wie heute Morgen, als ich entschieden habe, nee, ich steige jetzt nicht auf die Fähre, um irgendwie 10 Minuten schneller bei der Arbeit zu sein, sondern ich gehe zu Fuß. Diese Entscheidung zu treffen, die kann ich ja treffen. Das ist nichts Schlimmes, was dann passiert. Ich bin da eigenverantwortlich. Und dieses, sich das bewusst zu machen und dann dort seine Gedanken schweifen zu lassen, das hat mir sehr, sehr gut getan. Und dafür muss man nicht in die USA fliegen. Davon kriegt man nur Jetlag. Dieses Gefühl kann man auch zu Hause haben. Ich wünsche euch eine gute Nacht, guten Schlaf. Schlaft ausreichend viel, denn Schlafen ist wichtig. Und ich wünsche euch außerdem, dass ihr glücklich und zufrieden mit euch selbst seid, so wie ich es in den USA war und jetzt immer noch bin. Und wenn man es ist, kann man sich das auch mal vergegenwärtigen. Das hilft schon. Also, ich wünsche euch alles Gute. Hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.